9 Grammys hat Norah Jones gewonnen. Alben sind es jetzt schon 10. Visions heißt das gerade erschienene neue. Kostproben und eine Albumkritik bei uns. Außerdem erfahren Sie in dieser Sendung, was Sie beim diesjährigen Literaturfestival Wortspiele erwartet. Welche Schrecknisse sich hinter dem so nüchtern daherkommenden Titel von Ronja Uthmanns neuem Roman 74 verbergen. Und wie mögliche Auswege aus der Antisemitismus-Vorwurfsspirale aussehen könnten. Dazu nämlich gab es gestern eine hochkarätig besetzte Podiumsdiskussion in Bonn. Wir haben zugehört.
Bayern 2 Kulturwelt.
Darüber hinaus erfahren Sie bei uns in dieser Sendung, was Sie beim diesjährigen Literaturfestival Wortspiele erwartet. Welche Schrecknisse sich hinter dem so nüchtern daherkommenden Titel von Ronja Uthmanns neuem Roman 74 verbergen. Und wie mögliche Auswege aus der Antisemitismus-Vorwurfsspirale aussehen könnten. Dazu nämlich gab es gestern eine hochkarätig besetzte Podiumsdiskussion in Bonn. Wir haben zugehört.
Kultur am Morgen. Auf Bayern 2. Heute mit Christoph Leibold.
Tja, erkennt man praktisch beim ersten Ton das Klavierspiel von Norah Jones. Auch Bass und Gitarre spielt sie selber auf Visions. Schlagzeug und Saxophon steuert der Produzent Lian Michaels bei, mit dem Jones die Songs geschrieben hat. Dieser hier heißt Running. Norah Jones. Sie war mal sowas wie das Fräulein Wunder des Jazz bzw. Jazzpop. Und an der Formulierung sieht man schon, dass die Anfänge von Norah Jones auch schon wieder eine ganze Weile zurückliegen. 2002, da war sie Anfang 20, erschien ihr erstes Album Come Away With Me, hat sich seither über 30 Millionen Mal verkauft. 22 Jahre später ist der Begriff Fräulein Wunder nicht nur nicht mehr so wirklich okay, er wäre auch sowieso gänzlich unpassend. Denn Norah Jones blieb kein vorübergehendes Phänomen, kein gehyptes Soul-Jazz-Sternchen, sondern sie stieg auf zum Superstar der Szene. Über ihr frisch erschienenes Album Visions, Markus Meyer.
Erfolg kann ein Gefängnis sein. Das ist die Geschichte von Norah Jones. Sie weiß, wie es ist, den Nerv der Zeit zu treffen, mit gefühlsbetonter Musik. 23 war sie, als Come With Me, ihr Debütalbum, ein Welterfolg wurde. Idyllische, hoffnungsfrohe Balladen, der perfekte Soundtrack fürs Candlelight-Dinner, meinten Spötter. Das war ein Jahr nach dem 11. September. Man sehnte sich nach Wärme und Überschaubarkeit. Es kam noch ein Nachfolgealbum, das den Schmusekurs bestätigte. Seitdem aber versucht die Sängerin und Songschreiberin, die musikalische Gravitas, das brave Image, abzuschütteln. 2012 hat Norah Jones ihre Musik sogar von Hip-Hop-Künstler Danger Mouse produzieren lassen, um dem Schatten der Betulichkeit zu entkommen. Jetzt also ein neuer Befreiungsschlag. Visions, Studioalbum Nummer 10. Dafür hat Norah Jones mit Lian Michaels zusammengearbeitet. Michaels ist gefragt. Der Multiinstrumentalist spielt Saxophon, Schlagzeug, Gitarre und ist Mitglied der New Yorker Retroband The Dap Kings. Die sorgte dafür, dass Songs von Amy Winehouse nach stylischem Antique-Soul klangen. Mit Michaels hat sich Norah Jones ins Studio begeben. Ergebnis? Vorwärts in die Vergangenheit. 12 Stücke, deren Sound Brücken schlägt zu altem Rhythm and Blues, zu charmantem 60s Soul der Südstaaten. Einige Aufnahmen klingen so, als hätte man in den legendären Muscle Shoals Studios in Alabama aufgenommen. Da, wo Percy Sledge einst die Jahrhundertschnulze When a Man Loves a Woman schluchzte. Das Witzige daran, Jones und ihr Kompagnon haben den New Yorker Stadtteil Brooklyn, vermuten wir mal, gar nicht verlassen. Im Titelsong gibt's einen Mariachi-Bläsersatz, den sich Johnny Cash nicht schöner hätte träumen können. Ein Song besteht nur aus einer einzigen, mantraartig wiederholten Zeile, nämlich »I don't wanna talk about it, I just wanna dance«. Bei einem anderen Lied bekommt man das Gefühl, man würde nachts auf einem Floß über den Fluss gleiten, während sich der Vollmond im Wasser spiegelt. Ein paar Mal hat Michaels auch den Drumcomputer angeworfen und steuert einen coolen, halbwegs modernen Beat bei. Echt hübsch, was es auf diesem Album zu hören gibt. Ansonsten bleibt Norah Jones, auch wenn sie jetzt öfters Gitarre spielt und nicht nur statuarisch am Klavier sitzt, eine Vokalistin, die sich gerne wohltemperierten Stimmungen nähert. Dem eingehegten Fluss der Klänge setzt sie unaufgeregt singend Glanzlichter auf. Schmerzen, Leiden oder Wut und ihre Spiegelungen in der Musik sind nicht existent in diesem Weltbild. Warum auch? Prästabilisierte Harmonie darf ruhig auch mal sein. Als Kaffee-Latte-Pop wurden die behaglichen Klänge von Norah Jones schon bezeichnet. Die neuen Songs der 44-Jährigen kommen jedenfalls mit nicht zu verachtender Luftigkeit daher, mit Löchern und Unübersichtlichkeit im Klanggewebe. Nicht mehr so bleischwer fundamental wie ihre früheren Erfolgsalben. Kaffee-Latte-Pop ohne Zucker, wenn man so will. Nicht weltbewegend, aber ziemlich gut zu hören.
Visions, so heißt das neue Album von Norah Jones. Einen weiteren Titel hören wir später noch in dieser Sendung. Heute und an den kommenden zwei Abenden steht München wieder einmal im Zeichen der jungen deutschsprachigen Literatur. Das Festival Wortspiele gibt Autorinnen und Autoren einer neuen Generation im Muffatwerk ein Podium und ermöglicht dem Publikum einen vielseitigen Blick auf aktuelle Romane, auf Themen des Schreibens, auf Handschriften. Das Festival wird präsentiert von Bayern 2. Jeden Abend lesen 6 Autorinnen und Autoren, eine oder einer von ihnen erhält am Freitagabend den Bayern 2 Wortspielepreis. Nils Beindker begleitet die Wortspiele für uns. Schönen guten Morgen, Nils.
Guten Morgen, Christoph.
Zunächst mal ganz allgemein, was zeichnet dieses Festival in deinen Augen aus?
Naja, es ist ein Festival, das sich ausdrücklich der jungen Literatur widmet, also damit Autorinnen, Autoren, Büchern den Blick nimmt, die vielleicht nicht die Aufmerksamkeit in den Medien bekommen, einfach weil es auch sehr viele Bücher gibt, die ihnen auch gebührt. Und dann kann man 3 Abende wunderbar lang sich einen schönen Überblick verschaffen über das, was die junge deutschsprachige Literatur gerade beschäftigt und eben ganz verschiedene Spielarten, Handschriften etc. entdecken. Also so viel junge Literatur auf einem Ort kriegt man selten und das ist auch eine ganz wunderschöne Atmosphäre im Muffatwerk, dort zu hören. Das Publikum ist sehr aufmerksam dabei und also auch das macht den Reiz dieses Festivals, glaube ich, aus, diese Wechselwirkung zwischen Publikum und der Autorin, dem Autoren, der gerade auf der Bühne ist und seinen Text vorstellt.
Wobei diese Aufmerksamkeit, die bei allen noch nicht so da ist, die ist bei 2 auf alle Fälle da. Dana Vohwinkel und Inga Machel, die sind nominiert auch für den Preis der Leipziger Buchmesse mit ihren jeweils literarischen Debüts. Wovon erzählen die beiden?
Ja, das ist eine sehr schöne Konstellation, dass also auch in Leipzig so viel Aufmerksamkeit auf den Debüts liegt. Fangen wir vielleicht mit Inga Machel an. In ihrem Roman Auf den Gleisen erzählt sie von einem jungen Mann, der den Vater verloren hat und der durch Berlin zieht und dort einem Drogenabhängigen folgt und ihn so ein bisschen als Vaterfigur versucht auszuwählen. Das ist also dann eine Geschichte der Vaterlosigkeit und gleichzeitig der Suche nach einem Vater, sehr besonders auch erzählt. Und Dana Vohwinkel wiederum, Gewässer im Ziplock heißt ihr Roman, erzählt die Geschichte auch eines Vaters, und zwar eines Vaters, der in einer jüdischen Gemeinde als Vorsänger des Gebetes arbeitet und seine Tochter alleine erzieht. Und diese Konstellation, ein Vater, der für die Tochter sorgt, ist auch eine, die die Autorin selber, wie sie im Gespräch erzählt hat, groß interessiert hat.
Ja, vielleicht habe ich sie auch als Tochter eines sehr liebevollen Vaters geschrieben. Also ich bin nicht mit einem alleinerziehenden Vater aufgewachsen, aber mit einem, der immer schon sehr, sehr viel Verantwortung übernommen hat und fand so diese Vater-Tochter-Liebe einfach sehr spannend. Also auch seine Freude an ihr und irgendwie so ihr gemeinsamer Alltag, der natürlich von Streit auch geprägt ist, weil sie ist 15, aber ja doch auch von irgendwie einem gemeinsamen Humor und irgendwie einem Interesse aneinander.
Dana Vohwinkel im Gespräch über ihren Roman Gewässer im Ziplock, ein Roman, der die 15-jährige Protagonistin dann auch, das sei hier verraten, auf eine große Reise von den USA nach Israel schickt. Und sie ist in Gedanken natürlich immer auch in Berlin, wo sie eigentlich zu Hause ist. Also ein Buch mit sehr viel Welt auch.
Und was Dana Vohwinkel angeht, so ist sie nicht die einzige Autorin bei den Wortspielen, die vom jüdischen Leben in Deutschland in der Gegenwart erzählt. Zlata Rochal, die in München lebt, schreibt über eine junge Frau, deren Großmutter den Holocaust überlebt hat. Und Dana von Suffrin, ebenfalls in München zu Hause, erzählt von einer jüdisch-deutschen Familie. Was ist in diesen Romanen über jüdisches Leben hierzulande zu erfahren?
Also das ist sehr unterschiedlich. Bei Zlata Rochal, der Roman heißt Ich möchte Wein trinken und auf das Ende der Welt warten, da spielt es eher im Hintergrund eine Rolle. Also es gehört sozusagen zur Geschichte der Figur, die im Mittelpunkt steht, die sich gerade in einer großen Überforderungskrise befindet und für ein paar Tage lang abgetaucht ist und auf ihr Leben, auf ihre Rolle als Mutter, aber auch auf ihre akademische Karriere zurückblickt. Bei Dana von Suffrin wiederum, in Nochmal von vorne heißt der Roman, gerade erschienen, geht es darum, dass ein Vater gestorben ist und die Tochter Rosa nun konfrontiert ist mit den ganzen Formalitäten, die am Ende eines Lebens eines Menschen anstehen, und das nutzt sie auch, um auf die Familie zu schauen, eine deutsch-jüdische Familie, der Vater, Kind von Überlebenden des Holocaust in Deutschland angekommen, die Mutter Deutsche, und in dieser Spannung vollzieht sich im Prinzip auch der Roman, und der ist auch sehr besonders erzählt, also wir erfahren das doch auf eine immer wieder komische, aber auch tragische Weise, was es eigentlich heißt, mit dieser ganzen Geschichte des 20. Jahrhunderts im Gepäck in einer Stadt wie München zu leben in den 90er Jahren. Also da ist sehr viel an Gegenwart enthalten und gleichzeitig aber auch die jüdische Geschichte im Hintergrund zu spüren. Auf eine ganz, finde ich, feine und feinsinnige Weise wird das geschildert.
18 Autorinnen und Autoren insgesamt, wobei mir fällt gerade auf, wir haben bisher nur von Frauen geredet, aber mindestens 18 verschiedene Themen, Perspektiven und künstlerische Handschriften sind damit geboten. Gibt es noch andere Themen neben dem erwähnten Thema jüdisches Leben in Deutschland, die in den unterschiedlichen Romanen wiederholt auftauchen?
Na, was ich ganz spannend finde, ist, dass tatsächlich das Thema Tod eines Elternteils eine ganz große Rolle spielt. Das kommt in vielen Romanen immer wieder. Dana von Sofrien ist ein Beispiel, aber auch Inga Machel, Auf den Gleisen. Da geht es darum, dass ein Vater gestorben ist. Und das findet sich auch in ganz vielen anderen Romanen. Spannend ist dann eben, wenn man das nebeneinander liegt, auch diese unterschiedlichen Handschriften zu entdecken.
Die Wortspiele werden seit vielen Jahren schon präsentiert von Bayern 2. Am Freitagabend gibt es daher auch zum Abschluss des Festivals den Bayern 2 Wortspielepreis, dotiert mit 2000 Euro. Dazu ein Aufenthalt am Goethe-Institut in Peking und auch eine Lesung des Gewinnertextes wird es geben hier bei uns im Programm von Bayern 2. Die Preisträgerin oder der Preisträger wird also am Freitagabend bekannt gegeben. Vielleicht noch ein kurzer Blick zurück sozusagen in die Ahnengalerie. Wer hat denn die Auszeichnung bislang bekommen?
Also das sind schon etliche Autorinnen und Autoren, die wir immer wieder wahrnehmen. Ich möchte zum Beispiel erinnern an jemanden wie Hanna Dübken, die früh diesen Preis bekommen hat und immer wieder auch im literarischen Leben eine wichtige Rolle spielt. Oder ganz präsent zum Beispiel Daniela Dröscher, die ja mit dem letzten Roman Die Lügen meiner Mutter, einem Roman über eine Mutterfigur in sehr prekären Umständen, für viel Aufmerksamkeit gesorgt hat. Die hat zum Beispiel 2012 den Preis bekommen. Also es ist schon sehr interessant, dass viele, die wir heute immer wieder erleben, die auch zu Gast in unseren Literatursendungen, auch zu Gast hier in der Kulturwelt sind, die uns berichten, auch aus der Welt. Hanna Dübken zum Beispiel ist viel im Orient unterwegs und hat uns da erzählt, dass die doch sehr frühzeitig mit einem Buch diesen Preis bekommen haben und dann immer wieder für Aufmerksamkeit sorgen und uns erzählen können.
Heute Abend beginnt das Festival Wortspiele. Drei Abende lang junge Literatur im Muffatwerk München, präsentiert von Bayern 2, jeweils ab 20 Uhr. Ein Vorgeschmack darauf lieferte mein Kollege Nils Beinker. Danke dafür.
Sehr gerne, Christoph.
Und wir kommen zu einer weiteren jungen literarischen Stimme. Ronja Othman, 31 Jahre alt, geboren in München als Tochter einer deutschen Mutter und eines kurdisch-jesidischen Vaters. Herkunft und Identität sind zentrale Themen ihres Schreibens und damit auch der Genozid an den Jesiden im August 2014 im Nordirak, mit dem sie sich zunächst journalistisch befasst hat. Denn
diese Realität von dem Völkermord kann nicht fiktionalisiert werden und kann auch nicht als... Also ich kann die nur dokumentarisch schreiben, also wie etwas verstehen zu wollen, was eigentlich nicht zu verstehen ist.
Ronja Othman in einem Interview von vor 2 Jahren. Jetzt hat sie ein Buch geschrieben, in dem sie sich neuerlich mit diesem Genozid beschäftigt. 74 heißt es, gerade erschienen und als Roman gelabelt. Nun also doch Fiktionalisierung der Realität? Wolfgang Schneider hat 74 bereits gelesen.
Der Völkermord an den Jesiden beginnt im August 2014 in der irakischen Region Shingal. Weil sie die Zwangsbekehrung zum Islam verweigern, werden sie umgebracht. Für die Gotteskrieger des Islamischen Staats ist die Tötung von Ungläubigen halal. Ganze Dorfgemeinschaften werden ausgelöscht, viele Mädchen und Frauen verschleppt. Es gibt Sklavenmärkte in Raqqa und Mosul, auf denen Jesiden verkauft werden.
Vor 2014 kennt man die Jesiden in Deutschland nicht. 2014 wissen die Leute, dass es Jesiden gibt. In den Schlagzeilen aller Zeitungen ist von uns zu lesen. Titelbilder, Tagesschau. Wir werden ermordet.
74 ist Reportage, Essay, Reisebeschreibung. Ein 500-seitiges Buch über das Dokumentieren des Völkermords und der Versuch, eine Sprache dafür zu finden. Darüber hinaus will Othman auch die vielen Verfolgungen der Jesiden im Lauf der Jahrhunderte vergegenwärtigen. Der Titel des Buches bedeutet, dass die Gemeinschaft 2014 bereits den 74. historisch verbürgten Massenmord erlebte. Ronja Othman reist in die kurdisch-jesidischen Gebiete, besucht Gedenkstätten und Flüchtlingscamps, trifft Verwandte und Freunde, manche knapp dem Morden entronnen. Sie hört den Überlebenden zu, wenn sie von der Terrorherrschaft des IS erzählen. Am Oberlandesgericht München verfolgt sie den Prozess gegen die deutsche IS-Anhängerin Jennifer W., die mit ihrem Mann, einem arabischen Dschihadisten, in Fallujah eine jesidische Frau versklavte und deren Kind verdursten ließ.
Fast 6000 jesidische Frauen und Mädchen waren in IS-Gefangenschaft. Nahezu jede wurde vergewaltigt. Bis heute wurde nur die Hälfte aus der Gefangenschaft befreit oder konnte fliehen.
Auch wenn Roman auf dem Umschlag steht, 74 ist keiner. Es gibt keine Spielfreiheit der Fiktion. Die Instanz des erzählenden Ichs ist dennoch wichtig, denn sie hält den ausufernden Text zusammen und macht das Umkreisen des Unbegreifbaren psychologisch plausibel. Das größte Problem des Buches ist sein Ehrgeiz. Othman belässt es nicht bei den Nöten der Jesiden. Sie erzählt auch vom Völkermord an den Armeniern, von den Massenmorden Saddam Husseins, von der Folter in türkischen Gefängnissen und der nicht endenden Misere der staatenlosen Kurden. Ausgiebig referiert sie die Reisebeschreibung des britischen Archäologen Austin Henry Layard, der im 19. Jahrhundert die Jesidengebiete erkundete und bereits von grausamen Verfolgungswellen und der Versklavung zu berichten wusste. So droht das Buch zu einem seine Form nicht recht findenden Materialkonvolut zu werden. Die Rettung kommt im letzten Viertel. Othman beschreibt hier in atmosphärischer Prosa, wie sie gemeinsam mit ihrem alle Religionen für Unsinn erklärenden Vater in die Gebiete der religiösen Fanatiker reist. In der nordirakischen Region Shingal nimmt sie die Orte des Völkermords in Augenschein, fährt mit beklommenen Gefühlen durch die Dörfer der vormaligen IS-Anhänger, unversehrt neben den zerstörten Orten der Jesiden. Überlebende berichten, wie sich viele arabische Nachbarn an den Morden beteiligten.
IS-Kämpfer aus dem Ausland, das waren 20-Jährige aus Tschetschenien, China, Deutschland, Saudi-Arabien oder Libyen. Aber das, was uns angetan wurde, geschah mit Hilfe unserer sunnitischen Nachbarn. Sie haben ihnen gesagt, das sind Isiden, Kuffer, Ungläubige. Es waren unsere Nachbarn, die uns verraten haben.
Auch wenn 74 durch etwas mehr Straffung und Formung gewonnen hätte, es ist gut, dass Ronja Othman mit einer Gründlichkeit, die sich und ihren Lesern keine mildernden Umstände gönnt, das Massakrieren im Namen des Islam dokumentiert. Mit sogenannter Islamophobie hat das nichts zu tun. Denn eine Phobie ist ja die krankhafte Furcht vor etwas eigentlich Harmlosem.
74. Das Buch von Ronja Othman ist bei Rowohlt erschienen. Es ist 8.50 Uhr, 10 vor 9, Sie hören die Kulturwelt auf Bayern 2. Und hier ein weiterer Titel von Visions, dem neuen Album von Norah Jones, das weit weniger melancholisch klingt als das letzte Pick Me Up Off the Floor, das während der Pandemie entstanden war. Wobei der Titel des folgenden Songs vom neuen Album irgendwie ja auch nach Lockdown-Zeitvertreib klingt. Staring at the Wall, also die Wand anstarren. Sometimes the truth seems simple in my mind. You say out loud makes me feel left behind. Just gotta thank my lucky stars tonight. Just gonna fake it till I make it right. Devil watches step I take, messing with the moves I'm trying to shake. Every day we do God's little dance, never knowing when to take a chance. gibt ja immer wieder den Wunsch, Kunst solle politisch sein, also mehr als reine Nabelschau derer, die sie schaffen, und schon gar nicht bloße Kunst um der Kunst willen, la polar. Wenn freilich Künstler sich politisch äußern, oft auch über ihre Werke hinaus, kann es mitunter heikel werden. Siehe zuletzt die umstrittenen Äußerungen einiger Filmemacher auf der Berlinale zum Krieg in Nahost, die Israel scharf attackierten, aber mit keinem Wort die radikal-islamische Hamas erwähnten. Oder der offene Brief mehrerer tausenden Kulturschaffender, die forderten, Israel von der Kunstbiennale in Venedig auszuschließen. Auch in dieser Petition kein Wort vom Terror des 7. Oktober. Auf diese Situation reagiert nun die Bundeskunsthalle Bonn mit einer neuen Gesprächsreihe unter dem bezeichnenden jiddischen Titel »A Mensch is a Mensch«. Sicher kein Appell, sich ins Unpolitische zurückzuziehen, wohl aber in der aufgeheizten Debatte zur Humanität jenseits der politischen Gräben zurückzufinden. Über das prominent besetzte Auftaktpodium gestern Abend berichtet Henning Hubert.
Dieser Antisemitismus-Eklat im vergangenen Monat war für Moderator Meron Mendel besonders schmerzhaft. Der Abbruch der Hannah-Arendt-Vorlesung im Hamburger Bahnhof in Berlin, als dort pro-palästinensische Demonstranten gegen die anwesende Direktorin des Jüdischen Museums Frankfurt vorgingen. Auf einer Kulturveranstaltung nur noch seine Parolen skandieren, statt einem klugen Text zuzuhören, eine Sackgasse. Bei der Suche nach einem Ausweg kritisiert die Politologin und Co-Moderatorin Nicole Deitelhoff die Lagerbildung und da besonders eine Festlegung auf bestimmte Begriffe.
Wir haben in der Pandemie plötzlich gesehen, wie wir alle zu Experten wurden, was den R-Wert angeht. Wir haben im Ukraine-Krieg gesehen, wie wir alle zu Experten geworden sind, welches Durchmesser das Standard-NATO-Rohr hat. Und ich glaube, hier sehen wir plötzlich alle, wie wir zu Völkerrechtsexperten wurden, die schon sagen können, was da eigentlich genau stattfindet. Ist das ein Genozid? Ja oder nein? Ist das Antisemitismus? Ja oder nein? Das stört mich. Aber dann, wenn wir uns die Begriffe eigentlich zu Kampfbegriffen zu eigen machen, dann kommen wir in genau diese Logik, diese verheerende Logik von Einseitigkeit, die wir gerade haben.
Der US-amerikanische Historiker Omar Bartow ist als Experte für Völkermordstudien nach Bonn eingeladen worden. Er warnt, politische Akteure würden den Begriff Genozid missbräuchlich verwenden. Er teilt andererseits auch nicht die Formulierung, dass das Massaker der Hamas am 7. Oktober der größte Massenmord an Juden seit dem Holocaust gewesen sei.
People not using these terms innocently.
Solche Begriffe verwenden die Leute nicht unschuldig. Sie werden gebraucht, um Emotionen hervorzurufen. Egal, ob gesagt wird, Israel verübt einen Genozid oder Hamas-Leute sind Nazis. Das wird in israelischen Medien gesagt. Das stellt sofort die Verbindung her in Richtung, macht, was ihr tun müsst, denn auch die Nazis mussten besiegt werden.
You need to do, because the Nazis have to be destroyed.
Die Philosophin und Autorin Caroline Emke, jüngst von einem Israel-Besuch zurückgekehrt, findet Aktionen wie im Hamburger Bahnhof inakzeptabel, weil dann nicht mehr zugehört wird. Sie will missliebigen Menschen nicht aus dem Weg gehen, sondern gerade mit ihnen diskutieren.
Das wirklich Schlimmste ist, dass wir die Kontroversen gar nicht führen können, weil beständig Leute ausgeladen werden, die Begriffe verwenden oder die irgendwie sich in irgendeinem Statement, in irgendeiner Stellungnahme mal geäußert haben. Ich möchte bitte mit den Leuten, mit denen ich nicht übereinstimme, die möchte ich bitte einladen, weil ich immer noch glaube, man kann mit Argumenten dann versuchen, möglicherweise mindestens die eigenen Gründe zu veranschlagen.
Auch die Künstlerin und Filmemacherin Hito Steierl wendet sich im vollbesetzten Forum der Bonner Bundeskunsthalle gegen die Festlegung und Verengung auf eine starre Haltung. Und dabei bringe es auch nichts, Menschen mit anderen Meinungen zu boykottieren und im Sinne der sogenannten Cancel-Kultur zu meiden. Am besten, man fängt bei sich selbst an und hinterfragt mal seine Einstellung zum hochdynamischen Nahostkonflikt.
Im Grunde müssten wir, auch ich, alle jeden Tag alles neu bewerten. Ja, jemand, der dasselbe sagt wie vor 4, 6 Wochen, Monaten, kann gar nicht mehr recht haben. Ja, trotzdem bleiben sehr viele Leute einfach bei ihren Positionen, eisern, beinhart, weil das anscheinend nützlich ist für sie. Mhm. Ja.
Weil sich in der Politik nichts bewege, sei die Kunstwelt zur Ersatzbühne geworden, sagt Hito Steierl. Die Diskussionsrunde in der Bonner Bundeskunsthalle bietet gerade ein Modell, wie es gehen kann, sich auch im Streit um Verständigung und Austausch bemühen, statt bloß noch auf unversöhnliche Polemik zu setzen. Die Veranstaltungsreihe will in Zukunft weiter für ein konstruktives Miteinander werben und wird im Juni fortgesetzt.
Als denn Fortsetzung folgt, gilt auch für die Kulturwelt. Morgen um 8:30 hören Sie uns wieder.